1. Petrus, Kapitel 2, Vers 9. In der neuen Genfer Übersetzung lesen wir etwas über Gemeinde. Heute ist nämlich das Thema, warum Gott Gemeinde liebt und warum wir Gott Gemeinde, warum wir Gemeinde lieben dürfen sollen. Und hoffentlich ist die Frage am Ende des Abends für euch beantwortet oder es gibt neue Anregungen zum Thema, warum sagt Jesus, dass er die Gemeinde liebt, warum sagt er, dass wir die Gemeinde lieben sollen, welche meint er denn und so weiter. 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 9 und 10, dort steht, ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk, ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Früher wart ihr nicht Gottes Volk, jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher wusstet ihr nichts von seinem Erbarmen, jetzt hat er euch sein Erbarmen erwiesen. Eigentlich gefährlich in unserer Zeit, so einen Satz vorzulesen, wenn ein Volk gegen das andere aufzieht und eins behauptet, heiliger zu sein wie das andere und die ISIS behauptet, ja, sie wären ja irgendwie was Heiliges und was Tolles und die anderen wären ja die Ungläubigen und das gibt ihnen irgendwie das Recht abzuschlachten oder es gibt die Sunniten und die ganzen Gruppen, ja, und man hat so das Gefühl, es gibt eine riesige Zersplitterung und hier schreibt der Paulus, hier lesen wir in dem 1. Petrusbrief, dass hier davon gesprochen wird von einem Volk Gottes. Und das Volk Gottes, die Gemeinde, die Ortsgemeinde, die Gruppe der Gläubigen, ist eigentlich sehr bunt und sehr unterschiedlich. Und gleichzeitig gibt es hier eigentlich keinen Raum für Rassismus. Also Gott hat tatsächlich diese Vorstellung, dass die Menschen, die an Gott, die an Jesus glauben, seine Kinder sind und dass diese Menschen zu einem Volk gehören. Und dass das Volk Gottes ist. Das hat nichts mit der Ethnie zu tun, das hat nichts damit zu tun, was dein Großvater vor 40 Jahren getrieben hat, sondern das hat eigentlich ja, damit zu tun, was du glaubst und wem du, wer dein Herr und wer dein Chef ist und wer dein Gott ist und wem du folgst. Also Gott definiert eigentlich Volk über ethnische Grenzen hinaus, sondern an wen wir glauben. Und das Verrückte ist ja, wenn man das weiterführt, dann wirst du auf einmal verwandt mit Menschen, mit denen du nicht verwandt warst. Also weißt du, manchmal hört man so, man muss auch im Gottesdienst von etwas älteren Semestern, liebe Geschwister. Dann denkst du so, Moment mal, ich heiße mit Nachnamen so und so und du nicht, also sind manchmal keine Geschwister, oder? Oder es gibt Brüdergemeinden, ja, wo ich dann denke, also sind die alle verwandt miteinander, warum heißen die jetzt Brüder? Ja, also drei Brüder ist okay, vier Brüder ist okay, aber eine ganze Kirche voller Brüder, wie soll das denn gehen, ja? Hier ist gemeint, dass Kirche eben nicht ein Gebäude ist, sondern dass Kirche Zusammenschluss von Menschen sind, die denselben Herrn haben, die denselben Gott haben, die Jesus als Chef haben und sie sind ein Volk Gottes und sie gehören zusammen. Denn Gott möchte eigentlich zwei Arten von Beziehung. Er möchte die Beziehung zwischen Menschen und ihm, also nach oben, und er möchte die Beziehung zwischen den Menschen, also längst auf der Horizontale und das zusammen. Er gibt ein Kreuz und das ist gut. Man wird Teil der Kirche durch Entscheidung, so lesen wir es aus der Bibel, indem wir unser Leben Jesus anvertrauen. Wie macht man das sichtbar, dass man zu der Kirche dazugehört? Erstmal durch eine klare Entscheidung für Jesus, dass man die irgendwo trifft, dass man das Jesus im Gebet sagt. Und dann nach außen, wie bekundet man das? Wir hatten es gerade kurz erwähnt. Eigentlich durch eine Glaubenstaufe, dass man sagt, hier, ich möchte nach außen das bekunden vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Ich möchte sichtbar machen, dass ich zu Jesus gehöre, dass ich zu dieser Familie gehöre und diese Familie, die sieht auch, okay, wir haben den gerade adoptiert, jetzt sollten wir uns eigentlich um den kümmern, jetzt sollte der eigentlich zu uns gehören. Dann gibt es auch sowas Verrücktes wie weltweite Kirche. Also es kann passieren, dass du heute nach Köln fährst und dort in eine Kirche gehst, wo auch Menschen an Jesus glauben und man hat das Gefühl, wir sind irgendwie verwandt, weil wir haben denselben Herrn und wir. Also mir geht es ganz oft so, wenn ich vielleicht im Ausland bin, gehe ich in eine Kirche, die unserer ähnlich ist, die denselben Chef hat, die auch an Jesus glaubt. Und relativ schnell hat man so eine gewisse Vertrautheit miteinander. Und merkt, das sind auch alles Gläubige an Jesus und das sind eigentlich Glaubensgeschwister. Und wir sind zusammen Teil einer weltweiten Kirche. Heute habe ich, bevor ich hierher gekommen bin, mit einem Mann aus England telefoniert, der dort Pastor ist, und wir waren am Telefon und wir bauen beide an derselben Kirche, also an der Kirche Jesu, und obwohl wir eine unterschiedliche Sprache sprechen, einen unterschiedlichen Hintergrund haben, aber Jesus ist unser Chef und das macht uns zu einer geistlichen Familie. Und der Grund, warum Jesus die Kirche liebt, oder die Ortsgemeinde liebt, weil sie wirklich so seine Vorstellung ist von Gruppe, von Familie, von Zusammenschluss dieser Menschen. Ich habe mir aufgeschrieben, es gibt drei Formen der Ortskirche. Und vielleicht hilft es auch, uns da selber irgendwo einzustufen, wo wir gerade dazugehören. Ich würde mal sagen, die erste Form ist eine Kleingruppe. Oder man nennt sie auch Hauskreise oder Gebetskreise oder Hauskirchen. Merkmal ist, dass sie klein ist. Ja? Was sind so typische Merkmale von einem Hauskreis oder von so einer Hauskirche oder Kleingruppe? Was würdet ihr sagen, was ist so typisch für die?
Dass man sich regelmäßig trifft.
Okay.
Die Bibel studiert, betet.
Okay, okay.
Privaten Rahmen trifft.
Okay, privaten Rahmen.
Dass man sich unterstützt.
Mhm. Okay.
Antworten auf Fragen kriegt.
Also es gibt eine Konversation, eine Unterhaltung, ein Hin und Her, ein Fragen und Antworten. Ne? Genau. Ich habe mir noch aufgeschrieben, füreinander beten, einander Mut machen. Es ist eigentlich die kleinste Zelle von Gemeinde, würde ich sagen. Ja? Also diese Zusammenschlüsse. Ich finde es auch gut, wenn es mehrere von denen gibt, die auch unterschiedlich geprägt sein können. Ich finde auch, dass man da am meisten wächst. Wenn du wirklich Leute hast, die wirklich wissen, wo du gerade stehst und welche Fragen dich bewegen, wo du auch mal einen Tritt brauchst oder einen Schubser oder ein Gebet, das ist gut. Aber es ist ja, ehrlich gesagt, größenmäßig beschränkt. Ne? Du kannst ja nicht jeden kennen in einem Raum, wo 200 Leute sind. Also, wirst du es schaffen. Du wirst nicht mal die Namen dir merken können. Dann gibt es so diese zweite Ebene, ich nenne es jetzt mal Gemeindeveranstaltung, mit 30, mit 50, mit 100 Leuten, bei Sonntagmorgen, da kannst du eine Predigt hören, da kannst du auch eine Predigt halten. Ja, das ist ja was anderes wie so ein Austausch. Dann gibt es Elemente wie Lobpreis, mit einer Gruppe, mit einer Band, mit Technik. Dann kann man vielleicht auch mehrere und unterschiedliche Gaben des Heiligen Geistes erleben, dass man betet für Heilung, dass man betet für einen Eindruck von Gott. Also einfach eine größere Gruppe, wo viel mehr angeboten werden kann. Und das ist ja das, was wir eigentlich so regelmäßig am Sonntag anbieten. Das würde man jetzt einen Gottesdienst oder Gemeindeveranstaltung nennen. Das ist auch Teil der Kirche. Und dann gibt es eine dritte Form, sehr große Zusammenkünfte, also Konferenzen, Seminare, Konzerte, Freizeiten, manchmal soziale Werke, die gegründet werden. Der Vorteil daran ist, also wer schon mal bei so einer richtig großen Veranstaltung war, auf einmal ist man nicht mehr so die Minderheit. Auf einmal ist man nicht der Kreis der wenigen Besonderen oder so, sondern es ist einfach toll, mit Leuten zusammenzukommen, mit ganz vielen Leuten zusammenzukommen, die dasselbe wollen, die für dasselbe brennen. Und man erlebt einfach anderes. Ne? Man erlebt auch durch die Masse eine gewisse Begeisterung, die auch schön ist. Man fühlt sich auf einmal wie eine Mehrheit. Jugendlichen geht es immer, wenn die da auf so eine Holy Spirit Night gehen nach Stuttgart und da sind 5000 Jugendliche, die alle Jesus lieben. Das ist irgendwie cooler, als wenn du mit 9 Leuten in deiner Ortskirche in dem Jugendkreis sitzt. Ne? Das ist einfach, du hast einfach das Gefühl, du bist normal. Also weil es gibt ja noch andere, die so denken und so handeln und nicht, du bist irgendwie vom anderen Stern. Also das hat schon was. Ne? Und das fällt manchmal, hat viele, viele gute Sachen. Und oft kommt man auf so eine Konferenz wieder in sein normales Setting, eine Ortsgemeinde, wo es dann halt kleiner ist und wo andere Dinge wichtig sind. Konferenzen finde ich super, weil sie, manchmal geht es nur um eine Sache oder um einen Gedanken oder einen Fokus und es kann zugespitzt werden, zum Beispiel entdecke deine Gaben oder erlebe Kraft oder Heilung, was auch immer. Das spitzt sehr zu, das schafft man oft nicht in einem Gottesdienst, in einem Hauskreis vielleicht auch gerade nicht. Also das sind schon mal drei unterschiedliche Formen, wo ich denke, die gibt's in der Gemeinde, die gibt's auch in der Familie, also in der Familie der Gläubigen. Und du kannst selber schon überlegen, was kennst du schon und was kennst du nicht. Ich würde dir wünschen, dass du eigentlich in all diesen drei Formen das mal erlebt hast. Ja? wie gut das sein kann. Ich habe mir eine Bibelstelle aufgeschrieben zu dem Punkt, warum die Ortsgemeinde leben. Und das steht im 1. Johannes Kapitel 4, Vers 19. Wenn ihr schon mal darüber switcht, könnt ihr gerade mal die Seitenzahl ansagen. 1. Johannesbrief. Genau, das ist einer der kleinen Briefe. 1. Johannesbrief 4, Vers 19. 949. 949. Dort steht, der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand behauptet, ich liebe Gott, aber seinen Bruder oder seine Schwester hasst, ist ein Lügner. Denn wenn jemand die nicht liebt, die er sieht, seine Geschwister, wie kann er da Gott lieben, den er nicht sieht? Denkt an das Gebot, das Gott uns gegeben hat. Wer Gott liebt, ist verpflichtet, auch die Geschwister zu lieben. Hier wird davon gesprochen, dass du Geschwister hast, dass Menschen, die an Jesus glauben, Geschwister haben. Und hier wird davon gesprochen, dass wenn wir Jesus lieben, auch diese Menschen lieben sollen. Und das ist eigentlich schon eine ziemlich steile Aussage, finde ich.
Ja.
So, weil ich meine, jeder von uns hat Verwandte und selbst da ist es nicht immer, es muss eine Entscheidung sein, den anderen zu lieben. Und es ergibt sich nicht immer. Und wenn du dann noch denkst, Gemeinde und die Menschen da drin, die auch noch lieben, wie kann das gemein sein? Dann stellt sich schon die Frage, was ist denn Kirche? Ist die Kirche die Interessensgemeinschaft derer, die am Sonntag um 10.30 Uhr, keine Ahnung, keine Zeit und kein Geld zum Brunchen haben? Oder ja, Interessengemeinschaft. Ist die Kirche nur eine Interessengemeinschaft? Oder geht es wirklich darum, im Glauben zu wachsen, im Glauben an Jesus zu wachsen? Und wenn es darum geht, im Glauben an Jesus zu wachsen, dann überleg mal, was brauchst du, um zu wachsen? Ich glaube, du brauchst nicht eine Gruppe von Ja-Sagern. Also lauter Leuten, die alles, was du machst und wie du es machst, toll finden. Alles. Also es wäre eine Interessensgemeinschaft. Ne? Zum Beispiel, Interessengemeinschaft ist, die Politik von Angela Merkel ist doof und du tust dich mit allen zusammen, die die Politik von Angela Merkel doof finden. Es wäre eine Interessengemeinschaft. Und egal, was du gegen Angela Merkel sagst, alle anderen sagen, oh, super, super, ne? Ich finde es auch so. Das wäre so für mich so eine Interessensgemeinschaft. Du bist gemeinsam für etwas oder gemeinsam gegen etwas. Aber dieser Gedanke hier, Geschwister lieben und Gott lieben, hat ja was davon, du triffst dich mit Menschen, weil wir wollen gemeinsam glauben an Jesus, aber wir sind nicht immer derselben Meinung. Und wir sollen einander helfen, wir sind an einer unterschiedlichen Stufe oder Stufe einen unterschiedlichen Weg mit Jesus schon gegangen, haben unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Der eine ist mehr reif, der andere weniger. Und wir helfen einander, korrigieren einander. Wir warnen einander, treten einander auf die Füße, schleifen am anderen und all diese schönen Sachen. Das ist ja schon nicht mehr nur Interessengemeinschaft, ne? Weil Interessengemeinschaft ist so, wenn es mir nicht gefällt, dann komme ich nicht mehr. Wenn du mir irgendwas sagst, was mir nicht so gefällt, dann gehe ich mir zu einer anderen Interessensgemeinschaft oder wechsle ich die Partei oder ähnliches. Ich glaube, Gemeinde, so wie das hier gemeint ist mit Lieben, wenn du jemanden liebst, dann liegt dir was an ihm und dann liegt es da auch an ihm zu sagen, du bist gerade auf dem Holzweg. Oder? Also für die, die einen Partner haben, sagt er immer, du machst das toll und du machst alles klasse und heute hast du alles richtig gemacht. Oder? Okay. Also, kann vorkommen, ja. Ist auch wichtig und nötig. Aber eigentlich lieben wir unsere Eltern und unsere Geschwister und wenn wir einen haben und einen Partner auch dafür, dass die mal anderer Meinung sind. Ich habe einen sehr guten, besten Freund, der ist völlig anders wie ich. Und wenn der mir widerspricht, dann schätze ich das eigentlich, weil ich weiß, wir haben seit 20 Jahren eine beste Freundschaft und ja, und das hilft mir überhaupt, um zuzuhören, wenn er andere Meinung ist wie ich. Weil ich weiß, der meint es gut mit mir, gell? Und das ist ja auch für mich Liebe, dass ich ihn dann anrufen kann und quatschen kann und er hört sich an und sagt, also was du da erzählst, das sehe ich völlig anders.
Das sind ausgewählte Leute,
ja.
Denke mal.
Ja, ja. Mhm. Aber bei dem habe ich noch Lust, nochmal anzurufen, ja. Ja, weil ich weiß, die Beziehung ist schon mal da. Mhm. Wenn mir jemand ganz Fremdes widerspricht, dann kann ich anhören, muss ich aber nicht. Ja? Aber hier ist dieser Gedanke von Gemeinde, eine Gruppe von Menschen, die sich auch mal Nein sagen, die auch mal korrigieren, die auch mal sagen, du, ich bin da anderer Meinung. Oder ich sehe das von Gott her anders, wie du lebst. Oder ich würde da, ich lebe das anders mit Jesus. Mein Weg, ich kann es nicht nachvollziehen, was du machst. Aber so schwierige Aussagen. Ne? Oder da ist kein Segen drauf, wie du lebst. Also es gibt schon, ne? In unserer Welt, wo man alles akzeptiert, gibt es auch solche Sachen. Und ich glaube, das ist, was hier gemeint ist mit Geschwister und einander lieben. Einander lieben ist nicht immer, du machst alles super und deine Sünde ist klasse und mach ruhig so weiter, sondern auch die Sorge um den anderen. Ne? Gott ist unser Vater, wenn wir Jesus nachfolgen und er lebt durch seinen Geist in uns und wir gehören dadurch zu einer Familie. Aber diese Familie, diese Geschwisterschaft, das sollte eben das beinhalten, dass man eigentlich den anderen so sehr liebt, dass man auch mal warnt, widerspricht. Das ist als letztes die Situation. Mein Schwiegervater fuhr aus Mannheim zu mir nach Hause und wollte mit mir einen Termin haben, weil er in einer Sache völlig anderer Meinung war wie ich. Und mir sagen wollte, du, was du machst, finde ich nicht in Ordnung, ich kann es nicht nachvollziehen. Fand ich das gut, dass er gekommen ist in dem Moment?
Hoffentlich, ja.
Ich habe gedacht, ich weiß doch, was er sagen will. Wozu kommt er überhaupt? Ich kenne ihn ja. Aber ich habe es mir angehört und ich habe diese Sorge, seine Sorge um mich gesehen. Ja, man sagt das, ey, geh mal ein bisschen auf die Bremse hier, achte auf dich und so. Ja. Das Herz gesehen und dachte, ja, seine Meinung ist eine Meinung. Ich kann das nicht einfach sagen, bla bla, der Alte, was will er? Ja. Und das, diese Qualität in Gemeinde zu kriegen, da zu überlegen, wie geht das? Glaube ich, dass das mit 80 Leuten in einem Raum geht? Ganz ehrlich, glaube ich nicht. Ich glaube, da braucht es Begegnungen wie diese und vielleicht noch ein Drittel davon, ja, um das wirklich machen zu können. Wirklich mal zu wissen, was geht bei dem anderen vor. Selbst als Pastor weiß ich nicht, was im Leben der anderen Leute vorgeht. Ehrlicherweise weiß ich nur so viel, wie die Menschen einem sagen. Das ist eine gegenseitige Sache. Also hier schreibt Paulus, dass wir uns bemühen sollen um Einheit, dass wir uns bemühen sollen um das Zusammenleben, dass wir uns bemühen sollen um einen Glauben. Er spricht von Dingen wie ein Glaube, ein Herr, eine Taufe, so eine Einheit. Aber naja, die wächst nicht aus Bäumen. Ich habe mir noch aufgeschrieben, ich glaube, man kann nicht mit jedem einer Meinung sein, man darf die Wahrheit nicht verwässern. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, gell, irgendwie alle Religionen ist derselbe Gott, da ist es für mich wichtig zu sagen, nee, so gerne ich dir recht geben würde und so, ich sehe das nicht so, ich kann es nicht vom Wort her nicht so sehen, das ist für mich viel zu große Unterschiede. Ich glaube, Luther hat es so gesagt, im Wesentlichen Einheit, im Unwesentlichen Freiheit und in allem Liebe. Finde ich schon hilfreich, ne? Also, oder die Amis sagen, we agree to disagree. Wir sind uns einig, uns uneins zu sein. Nicht zu sagen, ich sehe das anders wie du. Du bist doof oder so. Ne? Sondern zu sagen, du, ich glaube, an dem Stelle sind wir uns einig, dass wir unterschiedlicher Meinung sind an dem Punkt. Aber gesittet und ordentlich und in Wertschätzung. Und nicht, wenn du weise geworden bist, kommst du wieder oder so. Ja? So nachgetreten. Und trotzdem ist es nicht einfach, ne, zu sagen, was ist wesentlich? Der eine kann ja das als wesentlich sehen, der andere das. Der andere kann sagen, die Gottesdienstlänge ist für mich lebensentscheidend oder so. Ne? Dann kann ich sagen, nee, das ist für mich nicht heilsrelevant, das ist für mich nicht lebensentscheidend. Aber wer der Herr ist, finde ich schon sehr wichtig. Oder was die Bibel Sünde nennt oder nicht Sünde, finde ich schon einen wichtigen Punkt. Nicht alles zu sagen, ja, ist wunderbar und klasse, viel Glück damit oder Segen damit, das geht nicht. Also im Wesentlichen, in den wichtigen Dingen brauchen wir Einheit, in den unwesentlichen Dingen kann man auch Freiheit haben, auch Freiheit einklagen. Dem anderen sagen, kannst du mir da Freiheit geben? Welche Haarfarbe ich trage oder Haarlänge oder T-Shirt, was auch immer. Über was auch immer die Christen sich schon gekloppt haben. Ja? Sabbat und ähnliche Dinge. Aber ich finde es ein guter Merksatz. Jemand hat gesagt, hört sich mal den Satz an, in der Gemeinde habe ich eine Beziehungsqualität erlebt, die ich außerhalb der Kirche nie gefunden habe. Hammer, oder? Also finde ich, es ist ein gutes Ziel, ist eine gute Vision, oder? Wäre eine gute Beschreibung von Gemeinde.
Sollte man darauf ein Dächer der Familie haben, oder? Also ich fände es schlimm, wenn meine Kinder sagen würden, als in der Gemeinde fühle ich mich aber wohler und verstandener und angenommener als zu Hause.
Ich finde es, meine, beides sind ja hohe Ziele, weißt du? Beides sind ja hohe Ziele. Ich meine, es gehören ja immer zwei zu Sachen. Ne? Du hast ja an dir deinen Teil zu tun, sei es jetzt mal an der Beziehung, an der Mutterschaft oder an der Partnerschaft, du hast ja deinen Teil zu tun, aber du kannst ja ehrlicherweise den anderen zu nichts zwingen. Und auch wenn du über deine Kinder redest, ist ja das Produkt von dir und deinem Mann, wie ihr das zusammen macht. Und da kannst du dir so viel Mühe geben oder kann er sich so viel Mühe geben, wenn der andere Teil nicht mitzieht. Dann kann es trotzdem sein, dass das immer einen Ausraster kriegt oder wie auch immer. Und dass die Kinder tatsächlich sagen, der Gemeinde ist es besser. Wow. Ideal ist es, Orange finde ich schön, ne? Gelb und Rot. Gelb Gemeinde, Rot Familie. Orange ist zusammen. Also wenn beides zusammenarbeitet und man Hand an Hand geht, das wäre klasse. Ist ein Ideal. Wir leben in einer Welt, wo 40% in Deutschland Single sind und wo eine Heirats- und Wiederheiratsrate immens hoch ist. Also müssen wir auch irgendwo sehen, dass es ein Bereich ist, in dem wir arbeiten dürfen und müssen. Ne? Und dieser, ich wünsche dir, ich wünsche jedem Einzelnen, dass er diese Beziehung findet, dass er Beziehung hat, dass er innerhalb von Gemeinde Beziehung findet, Menschen findet, dass er nicht mit jedem gehen, dass er aber sagt, ich möchte mit Leuten, die auch gläubig sind, eine Art der Beziehung haben, die ich sonst halt nicht finde. Eine Gesprächsebene, eine Vertrauensebene, eine Unterstützungsebene, wo ich sonst nicht finde. Und man vielleicht merkt, mit den Arbeitskollegen vielleicht kommt man auf eine bestimmte Ebene und mehr geht nicht. Ne? Und dann merkst du hoffentlich mit Menschen, die denselben Glauben haben wie du, dass du einfach noch auf eine ganz andere Ebene kommst. Besseren Austausch, einen Austausch, der dich viel stärker voranbringt. Ja? Das wünsche ich dir, dass Gemeinde so eine Erfahrung für dich ist. Dass du sagst, an entscheidenden Situationen in meinem Leben hatte ich Menschen aus dem Gemeindehintergrund, die in mein Leben hineingesprochen haben, mich ermutigt haben und es waren gute Entscheidungen, zum Beispiel. Ja. Also so ist mein Wunschbild und meine Vision und Ziel, auch für Gemeinde, dass man da so eine Beziehungsqualität hat. Ganz ehrlich, ich habe es aus meiner Vergangenheit mit 3-4 Leuten aus Gemeindehintergrund. Ja. Aber über 15, 20 Jahre, und das sind eigentlich immer dieselben Leute. Und die kann ich zu wichtigen Fragen eigentlich anquatschen. Und man hat gleich diese Ebene. Und das ist, ich glaube, das ist das, was hier auch gemeint ist mit Geschwister. Ich würde ganz ehrlich auch nicht jeden Geschwister nennen. Ich wäre mittlerweile sehr vorsichtig damit. In einem Raum mit 100 Leuten zu dir zu sagen, naja, du bist Brüdergemeinde, wir sind jetzt Geschwister. Also ich weiß jetzt deinen Namen und dass du Orange gerne trägst. So. Ist doch eigentlich so. Ja, ne? Also es ist ja, man kann sich ja Vorschüsse geben, wie man will, aber mehr weiß man eigentlich erstmal nicht übereinander. Und ich glaube, so ein Titel wie Geschwister oder Bruder, finde ich, muss man sich auch irgendwie erarbeiten, gegenseitig. Ne? Könnt ihr da so das nachvollziehen? So schnell sagt man, ja, das kann man doch nicht unter Brüdern und unter Schwestern sagen. Aber Bruder heißt ja auch, dass man sich was sagen darf und dass der andere sich das auch anhört und dass man miteinander unterwegs ist. Wenn du merkst, du sagst was zu dem anderen und der dreht sich weg und geht sofort seinen Weg, dann finde ich es schwer zu sagen, der ist jetzt mein Bruder. Also es wird zu idealistisch. Ich glaube, dass uns Gemeinde auch gegeben ist, damit wir heiß bleiben. Ein junger Mann war begeistert von seiner Beziehung zu Gott, war begeistert von seiner Beziehung zu Jesus und hat aber auch gemerkt, dass diese Beziehung nach einer Zeit abkühlt. Und ist zu einem älteren, gläubigen Mann gegangen und hat ihm das erzählt. Und der alte Mann saß gerade am Feuer und hat ein schönes Bild genommen, hat nämlich eine Kohle gehabt. Diese Kohle war außerhalb, der hat sie genommen und hat sie dann ins Feuer gehalten und hat sie geglüht, weil sie mitten im Feuer war, da wo das Feuer war. Und dann hat er sie wieder genommen, sie wieder außerhalb gehalten, bis sie wieder ausgekühlt ist und wieder rein. Und eigentlich hat dieses Bild schon ganz viel gesprochen, wo er ihm sagen wollte, du, wenn du in deinem Glauben an Jesus glühen willst, dann guck, dass du umgeben bist von Menschen, die glühen. Dann entferne dich nicht, sei nicht irgendwie auf dem alleinigen Posten, sondern sei dabei, sei mit anderen Christen, die glühend sind. Oder, ich übertrage das jetzt mal, wenn du in der Gemeinde bist und dein Herz brennt für etwas. Bitte, 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 such Leute, die heißer sind wie du. Wenn du hörst, in der Ecke, da ist es kühl, die motzen oder sonst irgendwas. Weißt du, was mit deiner Kohle passieren wird, wenn du deine Kohle da hinsetzt und versuchst, die 4-5 Kalten heiß zu machen?
Du kühlst selber aus.
Oder zumindest brauchst du beides. Ne? Eigentlich ist beides ideal, zu sagen, ich habe Menschen, die sind einfach heiß, die kann ich anrufen, die beten für mich, die beten mit mir, die ermutigen mich, die investieren in mein Glaubensleben und die machen mich heiß und dann habe ich gerade genug auch Kraft und Motivation, auch zu denen zu gehen und zu sagen, ey, kann ich dir erzählen, wo ich gerade herkomme, wie es mir gerade geht, wie ich gerade für Jesus brenne. Und die, was willst du? Ah, egal, du erzählst es ihnen trotzdem. Ja? Und siehst, wie bei denen die Temperatur steigt. Und vielleicht merkst du, es geht nicht bei 5 auf einmal. Vielleicht zerrst du einfach einen von denen und sagst, komm mal einfach mal mit. Ne? Oder komm mal in meinen Gottesdienst mit, was auch immer. Und hör das hier mal an, erlebt das. Ja? Immer eine Kohle, ist immer einfach eine Kohle auf dem Feuer zu legen und zu versuchen, einen ganzen Haufen kalter Kohlen zum Glühen zu bringen. Also das Bild hilft mir selber, ja, wo ich sage, wenn mein Glaube abkühlt und der hat diese Phase, dann muss ich mich an einen Ort bringen, wo es einfach heiß ist. Und dafür ist Ortsgemeinde ein super Ort. Und in der Ortsgemeinde wirst du heißere und kühlere Ecken finden. Das kann aber auch, Feuer kann ja auch wandern. Ne? Ich würde immer gucken, da mich aufzuhalten, wo es gerade warm ist, weil es mir selber gut tut. Warum Jesus die Ortsgemeinde liebt? Warum wir sie lieben dürfen. Ein Punkt ist, Jesus sagt selber, dass die Gemeinde sein Körper ist, sein Leib ist. Und mit diesem Bild zu sprechen, bedeutet ja auch, dass jeder Einzelne ein Glied ist, ein Teil ist. Das bedeutet, wir alle zusammen sind eine Einheit, das bedeutet aber auch Vielfalt. Klingt ein bisschen, ich weiß, ein bisschen kompliziertes Bild an einem späten Abend, aber es gibt eben sehr unterschiedliche Menschen. Und alle müssen angeschlossen aneinander sein, damit es eine gemeinsame Funktion gibt. Und wir wissen aus der Medizin, wenn du einen Finger abtrennst und tust ihn nebendran legen, neben den Körper, wird er absterben in der Zeit. Ja? Der wird nicht versorgt von dem Rest und es geht ihm schlecht. Wir wissen aber zum Beispiel, wenn du einen abgetrennten Finger, weiß ich noch aus Pfadfinderzeit, in den Mund steckst und in den Mund transportierst, ich weiß, ein bisschen ekelhaftes Bild nach so einem leckeren Essen. Ist aber so, der Finger wird viel länger lebendig bleiben und auf dem Weg zum Krankenhaus, das reicht meistens, dass du den noch gut dranlegen kannst und dass der wunderbar weiter funktioniert. Also im Körper überlebt man länger wie außerhalb vom Körper, wenn man abgetrennt ist. Es ist einfach, du bist versorgt. Das ist dein Körper, Teil von deinem Körper. Und auch wenn du angeschlagen bist, ist es besser, in der Nähe vom Körper zu bleiben, als zu sagen, oh, mir geht es gerade schlecht, ich entferne mich von Menschen, die glauben, ich entferne mich von Gemeinde und so. Ne? Das ist viel gefährlicher. So hat Gott schon den Körper angelegt. Dann gibt es auch dieses tolle Bild von der Gemeinde, von der Kirche als einem Bauwerk, als einem Tempel, als einem Gebäude. Wenn jemand sagt, ich gehe zur Kirche, denkt man sofort an die Mauern. Ne? Dann fragst du ja, welche Sand so und Heilige oder Stadtkirche oder Mauerkirche oder was auch immer. Turmkirche. Verbinden es immer mit irgendwie Gebäude. Jesus verbindet es überhaupt nicht mit einem Gebäude. Er verbindet es immer mit Menschen und mit einem Bild von lebendigen Steinen. Du bist ein lebendiger Stein in einer Mauer. Und das ist erstmal anders wie in unserer Kultur geprägt. Jesus sagt, naja, nicht wir gehen zu einer Kirche, sondern wir sind die Kirche. Ich habe aufgeschrieben, ist es möglich, Christ zu sein, ohne Teil einer Ortsgemeinde zu sein? Meine Antwort wäre nein. Das ist so ähnlich wie ein amputiertes Glied oder wie ein Finger, ein Arm, ein Ohr, ohne Versorgung mit Blut und Sauerstoff. Das ist, oder wie wenn ein Kind auf die Welt kommt und dann trennst du es von der Mutter sofort und sagst, es ist doch draußen, das braucht die Mutter doch gar nicht mehr. Das stimmt nicht. Es braucht eine Erstversorgung, das muss reifen und es braucht Liebe, Fürsorge. Ich habe mir ein paar Fragen aufgeschrieben an uns. Vielleicht zu einer offenen Diskussion. Ich habe jetzt dieses Bild versucht zu zeichnen von kleiner, größeren und ganz großen Gruppe und dass eigentlich die Gemeinde, die Ortsgemeinde ein ein Ort sein soll von Menschen, die sich miteinander beschäftigen, die kein Ort sind von Ja-Sagern, die kein Ort sind, wo man hingeht, weil die alles genauso sehen wie ich, sondern eine Gruppe, die einander und miteinander arbeitet. Eine Gruppe, die hoffentlich über längere Zeit zusammensteht, die eigentlich hoffentlich eine längere Zeit über miteinander unterwegs ist. Die denselben Glauben teilen, die hoffentlich dieselbe Vision haben.